Liebe Gemeinde, wir stehen vor dem Gericht Gottes. Wie komme ich darauf? Die Zeiten in der Bibel, wo Gott Gericht gewirkt hat, das sind immer Zeiten gewesen, die von außerordentlicher Gottlosigkeit geprägt waren. Und wenn wir jetzt so ein bisschen in unsere Gesellschaft hineinschauen, dann finden wir genau das auch heute wieder ganz, ganz deutlich vor, wie gottlos eben diese Gesellschaft ist, in der wir leben. Heute leben wir ja so, dass wir sagen, die ganzen Ordnungen Gottes, das Gesetz, das spielt alles keine Rolle mehr, sondern heute wird die Toleranz großgeschrieben. Also alles muss toleriert werden, gerade eben was die sexuelle Sünde betrifft, haben wir gerade gelesen, Römer 1, also jegliche Art von sexueller Unzucht, sexuelle Identität, jeder kann tun und machen, was er will, ganz gleich, was das Wort Gottes dazu sagt. Oder auch das haben wir gelesen, dass wir eben Alternativen zu Gott suchen. Dass wir der Schöpfung eher die Ehre geben anstelle des Schöpfers. Auch das ist so ein ganz, ganz klassisches Beispiel für unsere heutige Zeit eben, wo wir die Wissenschaft eben in den Vordergrund rücken und sagen, das ist unser Gott eben. Daran orientieren wir uns gerade angesichts irgendwelcher Pandemien. Dann ist das eben der entscheidende Stand, an dem alles gemessen wird. Oder aber, noch viel schlimmer, wir selbst als Menschen gehen hin und treten an die Stelle des Schöpfers. Das tun wir zum Beispiel heute immer wieder und zunehmend, indem wir selbst über das Leben bestimmen wollen. Im vergangenen Jahr über 100.000 Kinder, die wir ermordet haben, alleine in unserem Land. Sterbehilfe ist fast zu einem Hobby geworden. Also da geht der Mensch heute hin und maßt sich an, eben Gott zu spielen und zu sagen, ich töte da die Leute, so wie es mir gerade beliebt. Ob das eben gerade in meine Situation hineinpasst oder nicht, ne, da entscheide ich am Schluss als Individuum drüber. Ähnlich war es vor knapp 3000 Jahren beim Volk Gottes. 2. Könige 17, das ist das Kapitel nach dem Predigtabschnitt, der für den heutigen Sonntag vorgesehen ist, da bricht das Gericht Gottes über das Südreich Juda herein, da wird es ins Exil geführt, da ist das Gericht bereits da und die 6 Kapitel vorher berichten jetzt von dieser Zeit vor dem Gericht. Und diese Zeit war eben geprägt von absoluter Gottlosigkeit, die schlimmer nicht hätte sein können. In diesem gesamten Abschnitt werden uns insgesamt 13 Könige vorgestellt und immer wieder heißt es über diese Könige und sie taten nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Und sie taten nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Und bei diesem ganzen Chaos angesichts dieser Gottlosigkeit steht eben die Frage im Raum, gibt es Hoffnung? Gibt es Hoffnung für so eine gottlose Gesellschaft? Und das ist eine Frage, die wir uns ja heute auch wieder stellen, wenn wir in die Gesellschaft hineinschauen. Gibt es überhaupt Hoffnung für so eine gottlose Gesellschaft? Und darum soll es eben heute gehen, so habe ich diese Predigt überschrieben. Ihr dürft gerne schon mal aufschlagen den Predigttext, 2. Könige 11, ab Vers 1. Ich werde diesen Text ausnahmsweise mal nicht zu Beginn lesen, damit wir durchkommen durch diesen gesamten Text. Wir gehen fortlaufend durch den Text gleich in der Predigt durch, aber an dieser Stelle bete ich noch kurz. Herr Jesus Christus, unser Gott, wir sagen dir Lob und Dank dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen heute. Danken dir dafür, dass du uns einlädst, dass wir in deine Gegenwart treten dürfen, Herr, und das zeigt, dass das endgültige Gericht noch nicht gesprochen wurde. Dass alle Menschen die Möglichkeit haben, dir, dem lebendigen Gott, zu begegnen. Herr, unser Gott, und damit dein Wort auf unsere Herzen trifft, dass es uns umgestaltet, uns verändert, uns den Blick schärft für deine Wahrheiten, dass wir eben nicht in dieser Gottlosigkeit mitleben, sondern zu deiner Ehre. Dass du unsere Herzen veränderst, Herr, auf dass wir gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Herr, dafür brauchen wir deinen Segen. Dafür brauchen wir, dass du durch deinen guten und heiligen Geist wirkst. Und deswegen bitten wir dich, Herr, alle miteinander, segne du selbst das Reden und das Hören auf dein heiliges, vollkommenes und irrtumsloses Wort an uns allen. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, inmitten der Gottlosigkeit unter dem Volk Gottes, wo die 13 Könige ab Kapitel 11 uns vorgestellt werden, da gibt es so ab und an so einen ganz kleinen Funken voller Hoffnung. So ein Schimmer voller Hoffnung, der dann auftritt, der uns aufgezeigt wird, wo man dann denkt, okay, vielleicht gibt es doch noch irgendwie Hoffnung. Und auf so einen Text wollen wir in dieser Predigt schauen, wollen 2. Könige 11 durchgehen und gucken, gibt es Hoffnung für unsere gottlose Gesellschaft? Die Bibel beantwortet das natürlich mit einem ganz klaren Ja, aber wir müssen wissen, worauf gründet diese Hoffnung? 3 Punkte möchte ich euch da gerne mitgeben heute. Ein erstes, es gibt Hoffnung, solange die verheißene Davidslinie bestehen bleibt. Ein zweites, es gibt Hoffnung, solange die Anerkennung des wahren Königs bestehen bleibt. Und ein drittes, es gibt Hoffnung, solange der Einfluss Gottes bestehen bleibt. Ein erster Punkt, es gibt Hoffnung, solange die verheißene Davidslinie bestehen bleibt. Liebe Gemeinde, in 2. Samuel 7, da schließt Gott mit dem König David einen Bund. Und da verheißt er diesem David, dass sein Königreich eben kein Ende haben wird. Da heißt es in Vers 16, und dein Haus und dein Königtum sollen vor dir beständig sein in Ewigkeit, dein Thron soll fest sein in Ewigkeit. Hier erhält David diese Zusage, dass dieses Königtum, was er dort beginnt, in alle Ewigkeit nicht enden wird. Und wir wissen jetzt, im Verlauf des Alten Testaments wird deutlich, im Neuen Testament wird das dann bestätigt, dass dieses Königtum am Ende durch Jesus Christus allein, also durch diesen kommenden Messias, in alle Ewigkeit Bestand hat. Nachdem erst David selbst verstorben ist, kam ja sein Sohn Salomo an die Macht, anschließend dessen Sohn der Rehabiam. Unter dem Rehabiam teilte sich das Volk Gottes auf in das Nordreich Israel, das Südreich Juda. Und diese Verheißung, die Gott David mitgegeben hatte, verlief über das Südreich Juda. Darüber ging diese Davidslinie weiter. Und jetzt, und das ist jetzt so der Kontext direkt vor unserem Predigttext, scheint alle Hoffnung auf den angekündigten Messias auf einmal zu verschwinden. Da lesen wir da zum Beispiel von, dass der König Joram seine ganzen Brüder abschlachten lässt und auf einmal nur noch der Einzige ist, der auf dem Thron sitzen kann. Dann kommen die Syrer, die Araber, die platzen ins Land herein, bringen alle Söhne von diesem Joram um. Das heißt, er hat keine Nachkommen mehr, die jetzt noch potenziell König werden könnten. Aber dann wird uns der eine Sohn noch erwähnt, der Ahasias, und der wird dann in Kapitel 10 vom 2. Königebuch bei der Säuberungsaktion von Jehu getötet. Also das ist hier der Kontext des Ganzen. Die gesamte Davidslinie ist unglaublich stark dezimiert worden. Da ist irgendwie keiner mehr da. Und jetzt sind wir bei unserem Predigtext angekommen. Ich lese Vers 1, da heißt es, und als Athalia, die Mutter Ahasias, also dieser Ahasia, der ja bei der Säuberungsaktion Jehus umgebracht wurde, sah, dass ihr Sohn tot war, da machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen um. Athalia, das ist die Frau von Joram gewesen, also der Joram, der König, der seine Brüder hat umbringen lassen. Die sieht jetzt, Ahasia, ihr eigener Sohn, ist tot, der ist gestorben. Und was tut sie jetzt? Die geht jetzt nicht hin und sagt, oh, okay, jetzt muss ich dafür schauen, dass das Königreich irgendwie bei mir in der Familie bleibt, indem ich schaue, wer ist der nächste Nachkomme, irgendein Sohn, ein Enkel. Nein, sie geht hin und schlachtet systematisch das ganze Königshaus ab und krallt sich selbst die Königsherrschaft. Ein Riesengemetzel. Da machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen um. Das ist das Bild, was die Bibel uns hier aufzeigt über diese Frau. Eine blutrünstige Frau, die nicht Halt davor macht, selbst ihr eigenes Fleisch und Blut systematisch dort auszurotten, damit sie selbst an die Herrschaft kommt. Jetzt ist allerdings das noch nicht mal das Schlimmste an der ganzen Geschichte. Das Schlimmste ist auch nicht die sechsjährige Schreckensherrschaft, die jetzt daraufhin folgen sollte. Das Schlimmste an der ganzen Geschichte ist, dass sie hingeht und durch ihr Massaker dort das Haus und das Geschlecht David fast vollständig ausrottet. Da ist im Prinzip nichts mehr übrig geblieben. Ich meine, stellt euch das mal vor. Ihr lebt dort in dieser gottlosen Gesellschaft. Ihr seht, alles geht den Bach runter. Ihr seht, ein König ist korrupter als die anderen. Die bringen sich da gegenseitig um, die töten alle Verwandten. Du denkst dir, wo soll das jetzt noch hinführen? Das Gericht Gottes, das weißt du, das hat Gott ja angekündigt, wenn man eben so lebt und du weißt, dass das kommt dann irgendwann und er fragt sich, was sollen wir jetzt machen? Oh ja, da ist der angekündigte Messias, das hat Gott uns verheißen und jetzt scheint es so, als gäbe es gar keinen angekündigten Messias mehr. Als wäre diese Davidslinie komplett zerstört worden und alle Hoffnung ist auf einmal dahin. Dabei hatte Gott das doch kurz vorher bestätigt. Im 2. Chronikbuch, da wird uns das ja parallel nochmal erzählt, bisschen ausführlicher die ganze Geschichte. Und da sagt Gott das, 2. Chronik 21, Vers 7. Da bestätigt er diesen Bund nochmal mit David. Aber der Herr wollte das Haus Davids nicht verderben, um des Bundes willen, den er mit David geschlossen. Und so wie er gesagt hatte, dass es ihm und seinen Söhnen eine Leuchte geben wolle, alle Tage. Das ist so wichtig. Darauf lag die Hoffnung. Da haben sich die letzten Frommen noch dran geklammert. So, hoffentlich kommt der Messias bald. Und jetzt heißt es eben, Athalia, die Mutter Ahasias, sah, dass ihr Sohn tot war. Und dann machte sie sich auf und brachte alle königlichen Nachkommen um. Hier sehen wir, wie diese Athalia unter diesem fürchterlichen Einfluss des Satans stand. Denn genau das ist ja das, was der Satan tut, seit 1. Mose 3,15. Wo Gott eben gesagt hatte, dass der Nachkomme der Frau ihm eben den Kopf zertreten würde. Und seitdem versucht er genau das, versucht diese Linie des Messias eben irgendwie zu zerstören. Das sehen wir zu Beginn direkt bei Kain und Abel. Da erschlägt Kain den Abel, ne? Und dann ist er auf einmal tot. Dann fragen die sich Leute, okay, wo geht diese Verheißung jetzt weiter? Wie funktioniert diese Linie jetzt weiter bis zum König des angekündigten Messias eben, dieser Nachkomme der Frau? Anschließend sehen wir das bei Mose. Da bringt der Pharao die ganzen kleinen Kinder um. Ähnliches Massaker wie hier. Dann bei Saul und David. Wir wissen, über David verläuft jetzt diese Linie. Und dann versucht dieser Saul immer wieder David anzugreifen, immer wieder ihn zu töten. Also immer wieder kommt der Satan, versucht diese Linie abzukappen, zu töten, irgendwie dazwischen zu gehen. Bis zum Schluss sogar bei Jesus selbst. Wo Herodes hingeht und von diesem König hört und alle Kinder umbringen lässt. Und das ist genau das, was der Widersacher immer wieder tut. Was er hier wirkt durch diese Athalia. Und das ist jetzt nicht nur etwas, was in der biblischen Geschichte immer wieder geschieht, bis zum Kommen Jesu. Jesus hat ja, das ist ja die gewaltige Story von Ostern eben, er hat sich gesetzt zu Rechten Gottes, er herrscht als König. Das hat jetzt ewigen Bestand. Und trotzdem versucht er genau das immer wieder zu tun, immer weiter diese Linie David zu zerstören. Bei Jesus selbst ist diese Geschichte jetzt vorbei. Da kriegt er es nicht mehr hin. Aber was er versucht, ist, dass er das auch bei uns versucht hinzubekommen, diese Linie zu durchtrennen eben, uns von Christus wegzubekommen. So lesen wir zum Beispiel Matthäus Kapitel 13, wo das Wort Gottes ausgestreut wird und eben nicht mit Glauben darauf reagiert werden kann, sondern da kommt der Satan, der Widersacher, und pickt das Wort Gottes auf, damit es eben keine Frucht bringt. Da versucht er immer wieder, diese Linie Davids zu zerstören, dass sie nicht eben in die Herzen der Menschen gelangt. Und wenn wir unsere Gesellschaft, die gottlose Gesellschaft, in der wir stehen, anschauen, dann sehen wir, das tut er, und zwar mit Erfolg. Und jetzt heißt es weiter, ab Vers 2. Aber Josheba, die Tochter des Königs Joram, die Schwester Ahasias, nahm Joas, den Sohn Ahasias, und stahl ihn weg aus der Mitte der Königssöhne, die getötet wurden, und brachte ihn und seine Arme in die Bettenkammer. Und so verbargen sie ihn vor Athalia, und er wurde nicht getötet. Und er war 6 Jahre bei ihr im Haus des Herrn versteckt, Athalia aber regierte über das Land. Das ist jetzt spannend. Im ersten Vers, da sagt der Schreiber der Königebücher noch, alle königlichen Nachkommen sind tot. Also da will er diese Spannung aufbauen, da will er zeigen, wie ernst die ganze Geschichte eigentlich ist. Und jetzt direkt im nächsten Vers sagt er, aber da gibt es noch einen. Da gibt es den Joas, da ist noch so dieser eine Nachkomme da ist wieder dieses Fünkchen Hoffnung auf einmal. Diese Davidslinie ist noch nicht ganz zerstört. Die ist noch vorhanden. Und da ist jetzt diese Frau, die Josheba. Das ist gewaltig. Die geht in den Tempelpalast hinein, in dieses Blutbad, wo die ganzen Kinder verblutend und zerstückelt dort rumliegen und krallt sich eben den Joas. Den rettet sie aus diesem Blutbad heraus. Sie rennt dorthin und rettet diesen Königssohn. Habt ihr diesen Namen schon mal gelesen? Josheba. Wisst ihr, wer diese Frau ist? Die meisten gucken ganz verdutzt hier, keine Ahnung, noch nie von dieser Frau gehört. Wisst ihr, diese Frau, das ist die Frau, die dafür gesorgt hat, dass diese Davidslinie bestehen bleibt. Das ist die Frau, die dafür gesorgt hat, dass es Weihnachten gibt, dass Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, dass es Ostern gibt, dass der lebendige Gott in Jesus Christus gestorben und auferstanden ist. Ohne diese Frau wäre das alles nicht geschehen. Und dennoch erinnert sich niemand an sie. Das ist so ein No-Name hier in der Bibel. Und Gott stellt uns in seinem heiligen Wort diese Frau vor, die ihr eigenes Leben riskierte, in dieses Massaker hineinging, eben um diesen Königssohn in Joas dort heraus zu retten. Das ist gewaltig. Gottes Verheißung hing so an einem seidenen Faden und diese Frau, die riskiert ihr Leben, um diesen seidenen Faden zu schützen, damit diese Davidslinie bestehen bleibt. Und unsere Reaktion ist jetzt ja ganz schnell, dass wir sagen, wow, was für eine Frau. Die muss sicherlich ganz nah an Gott dran gewesen sein. Wisst ihr, das wissen wir alles nicht. Keine Ahnung, ich kenne diese Frau nicht. Wir finden nicht groß weiter etwas über ihr eigenes Leben. Vielleicht hatte sie in diesem Moment selbst gerade eine Glaubenskrise aufgrund der ganzen Gottlosigkeit im Land. Vielleicht hat sie so ein bisschen an ihrem Glauben gezweifelt, hat sich die Frage gestellt, ja, wie ist das denn? Ich habe nichts irgendwie zu geben, ich habe nicht groß Gaben, nicht große Möglichkeiten. Was soll ich denn tun im Reich Gottes? Wo soll ich mich da irgendwie einbringen? Und doch lehrt uns Gottes Wort eben, dass Gott diesen No-Name hier gebraucht. Und das gilt auch uns. Wir wissen nicht, was Gott mit uns vorhat in seinem Reich. Aber wir sehen eben, dass Gott solche No-Names wie dich und mich gebrauchen kann. Und wenn der Auferstandene sagt, ich will dich in meiner Gnade gebrauchen, um mein Reich zu bauen, angesichts der Gottlosigkeit unter dem Volk, dann können so gewaltige Sachen daraus entstehen, wie bei dieser Josheba hier, die diesen Königssohn rettet. Wisst ihr, es gibt den einen, den Richter dieser Welt, und der nimmt jeden noch so kleinen Gehorsam wahr. Und er macht jetzt diese Frau zu einem Werkzeug, um diese Davidslinie zu bewahren. Da ist diese Frau und Gott geht hin und schreibt mit dieser Frau Heilsgeschichte. Das ist das, was sie hier tut, im Verborgenen, das, was keiner mitbekommt. Und das geht hier ja erst los. Wir lesen dann ab Vers 2, wie sie das gemacht hatte, wie sie ihn versteckt hatte. Und dann heißt es in Vers 3, und er war 6 Jahre bei ihr im Haus des Herrn versteckt. Atalia aber regierte über 6 Jahre. Also da ist diese Josheba und hält ihn unter Lebensgefahr 6 Jahre lang versteckt, kümmert sich um diesen Jungen. Das ist nicht so eine einmalige Aktion gewesen, sondern die hat 6 Jahre lang ihr Leben riskiert, damit diese Davidslinie hier bestehen bleibt. Bitte seht das hier. Ohne ihren Mut wäre Jesus nicht von den Toten auferstanden. Ohne ihren Mut wäre Jesus nie auf die Erde gekommen. Und es gäbe auch für uns keine Hoffnung. Unser Problem ist oft, dass wir so 1000 Ausreden haben, dass wir sagen, mein Glaube ist zu klein, ich kann das alles nicht und ich bin eh nicht begabt und alle anderen sind sowieso frömmer und meine Vergangenheit und meine Familie engt mich ein. Wisst ihr, wenn eine Frau den Grund gehabt hätte, irgendwie zu resignieren, zu sagen, ich kann das, ich schaffe das, ich packe das alles nicht, dann wäre das die Josheba gewesen. Die Josheba, das ist nämlich die Halbschwester von der Atalia. Diese Frau, die dort dieses Massaker dort angerichtet hatte, die ist mit dieser Frau verwandt. Da hätte sie doch in erster Linie sagen können, Moment, pass mal auf, also meine halbe Familie ist korrupt. Und trotzdem geht sie eben hin, dieser No-Name, und lässt sich von Gott gebrauchen. Das ist stark. Und das ist etwas, woran auch ich mich immer wieder erinnern muss. Immer wieder den Fokus auf das zu richten, worauf es eben ankommt, eben auf das Reich Gottes. Dass ich sage, da will ich mich einsetzen. Ganz gleich, ob ich mich gerade stark oder schwach im Glauben fühle, ob ich sage, ich bin eigentlich der Letzte, ich bin der Größte von allen Sündern, wie Paulus das sagt. Mich kann Gott gar nicht gebrauchen. Das ist der Grund, warum ich auch bei meinem Autokennzeichen Matthäus 6,33 habe draufschreiben lassen. Dieses Kürzel eben, ne? Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, alles andere wird euch hinzugefügt werden. Weil es darauf ankommt, weil das so zentral ist. Und das wusste hier diese Frau. Und da möchte ich dir einfach Mut machen, ganz gleich, wo du stehst, wie eingeengt du vielleicht in deinem Glaubensleben bist, vielleicht auch enttäuscht in deinem Glaubensleben, wie gottlos alles um dich herum ist. Unser Gott kann jeden von uns gebrauchen in seinem Reich. Dort, wo wir uns ihm zur Verfügung stellen, da will er uns gebrauchen, um seine Geschichte zu schreiben. Denn es gibt Hoffnung. Ein erstes, was hier deutlich wird, es gibt Hoffnung, solange die Davidslinie bestehen bleibt. Und das wirkt Gott durch diese Josheba. Ein zweiter Predigtpunkt, es gibt Hoffnung, solange die Anerkennung des wahren Königs bestehen bleibt. Vers 4, da heißt es, und im 7. Jahr sandte Jojada. Wer war Jojada? Jojada war der Hohepriester damals beim Volk Juda und war der Ehemann von der Josheba. Also diese Frau, die in das Blutbad hineingegangen ist, den Joas herausgerissen hatte dort. Die beiden arbeiten also zusammen. Und jetzt heißt es, und im siebten Jahr sandte Jojada hin und ließ die Obersten über 100 der Karier und der Läufer holen und zu sich in das Haus des Herrn kommen. Also der Priester Jojada, der geht jetzt hin und lässt die königliche Garde, die Soldaten, Eliteeinheit der damaligen Zeit zu sich rufen. Das müssen wir uns mal ein bisschen vorstellen. Die Ataliah, diese fürchterliche Königin, die saß immer noch auf dem Thron. Die ist immer noch die amtierende Königin. Und jetzt geht der Jojada hin und will den Joas, den eigentlichen König, den wahren König, den, der auf den Thron gehört, den will er auf den Thron bringen und versucht das jetzt dort, wo er 7 Jahre alt ist. Und er wusste ganz genau, wenn das ans Licht kommt, wenn dieser Ataliah davon Wind bekommt, dann ist es vorbei. Dann wird es nicht nur den Joas umbringen, den letzten Nachkommen, dann wird er auch meine Familie abschlachten, darum wusste er. Und deswegen geht er hin, Vers 4, in der Mitte, und schloss einen Bund mit ihnen, also mit den Soldaten, und ließ sie schwören im Haus des Herrn. Und er zeigte ihnen den Sohn des Königs. Jojada geht hin zu den Soldaten, lässt sie zu sich rufen und schließt erstmal einen Bund mit ihnen. Der sichert sich also erst einmal ab. Und jetzt wird es spannend. Jetzt geht er hin und präsentiert den Soldaten den Königssohn Joas. Und in diesem Moment, wo sie diesen Königssohn sehen, nach 7 Jahren voller Hoffnungslosigkeit, wo man nicht mehr wusste, gibt es diese Linie Davids irgendwie überhaupt noch, ist auf einmal wieder Hoffnung da. Das ist das, was hier passiert. Die sehen hier diesen wahren Königssohn, den Joas. Und ich glaube, dass dieser Gedanke der Anwesenheit des Königs hier noch weitaus tiefer geht, als nur, dass sie ihn in diesem Moment sehen. Denn die Wahrheit ist, dieser Joas, der war die ganze Zeit da. Der war die ganze Zeit vor Ort. Das ist ja auch der Grund, warum Josheba, warum Jojada hier ihr eigenes Leben riskierten. Weil sie wussten, der wahre König, der auf den Thron gehört, den Gott dafür bestimmt hat, der ist die ganze Zeit da. Obwohl die irdischen Herrscher nichts von dem wussten, ist der eigentliche König die ganze Zeit anwesend. Und diese Gegenwart, die schenkt Hoffnung. Joas war die ganze Zeit über der rechtmäßige König. Er war noch nicht der König des Volkes. Das war Ataliah. Aber er war der rechtmäßige König. Und nichts anderes haben wir ja heute auch. Wenn wir in unsere gottlose Gesellschaft hineinschauen, dann sehen wir genau das. Da ist der Fürst dieser Welt. Er ist nicht der rechtmäßige König. Aber er ist eben der, wo Gott sagt, ich gestatte ihm eine Zeit lang die Macht auf Erden. Er wütet noch. Er verführt immer noch. Er führt in die Sünde. Er will mit hineinreißen, ins ewige Verderben hinein. Das ist das, was der Fürst dieser Welt eben versucht. Noch gewährt Gott dieser Gottlosigkeit einen gewissen Raum, bis er final auch unsere Welt richten wird. Aber die Wahrheit ist, Jesus ist die ganze Zeit da. Also ganz gleich, wie er hier wütet, wie dieser Ataliah wütet, wie der Satan wütet in dieser Welt, ganz egal, Jesus ist die ganze Zeit da, er regiert, er ist anwesend. Und das ist so eine wunderbare Wahrheit. Ich meine, es mag sein, dass wir das nicht immer so ganz vor Augen haben, weil wir so geblendet sind, weil wir nur die ganze Gottlosigkeit sehen, weil wir die Welt betrachten, weil wir so auf diesen verschwommenen Blick nur haben. Doch die Wahrheit ist, der wahre König Jesus Christus ist die ganze Zeit da. Ihr Lieben, die Kirchen in unserem Land, die Kirchen dieser Welt, die mögen abfallen. Die Regenten dieser Welt, die mögen korrupt sein, die mögen wüten. Die ganze Gesellschaft, in der wir leben, die mag immer gottloser werden, aber die Wahrheit ist, Jesus ist die ganze Zeit da, inmitten dieser Gottlosigkeit. Und darin liegt unsere Hoffnung. Und das ist jetzt das, was die Soldaten verstehen. Vers 5 geht's weiter. Da heißt es, und er gebot ihnen und sprach. Dies ist es, was ihr tun sollt. Ein Drittel von euch, die ihr am Sabbat antretet, soll Wache halten im Haus des Königs. Und ein Drittel soll am Tor Sur und ein Drittel am Tor hinter den Läufern sein, und ihr sollt über das Haus Wache halten zur Abwehr. Und die 2 anderen Abteilungen von euch, alle, die am Sabbat abtreten, die sollen im Haus des Herrn Wache halten beim König. Das ist jetzt brillant, was hier jetzt passiert. Das müssen wir sehen. Jojada wollte dafür sorgen, dass der wahre König, der Joas, jetzt an die Macht kommt. Der wollte ihn krönen. Und was tut er deswegen? Der setzt alles dafür ein, dass genau das geschieht. Der lässt diese Soldaten zu sich rufen, der schließt einen Bund mit ihnen. Die sehen den wahren König und jetzt sagt er, okay, pass mal auf, wir sind hier in diesem Tempelkomplex und jetzt sichern wir hier alles ab. Ne? Die eine Mannschaft geht dort zum Tor, die andere geht dort zum Tor. Er platziert alle, gibt denen die Waffen, das sehen wir gleich noch, er rüstet sie aus, damit eben diese Krönung gewahrt bleibt. Dass er, ja, dieser Joas eben auch gekrönt wird, dass er König wird. Und das Spannende hier ist jetzt, wie brillant er hier vorgeht, dass er überlegt und sagt, okay, er wusste natürlich, wenn er auf einmal so ein Aufgebot an Soldaten dort zum Tempel bringt, das bekommt Athalia sofort mit, die macht sofort kurzen Prozess. Nein, er geht hin und wählt den Tag des Sabbats. Es war der Tag, wo die Soldaten, die sowieso im Tempel waren, ihre Stellung wechselten. Die eine Gruppe, die ging und die andere kam. Das heißt, das ist der einzige Zeitpunkt gewesen, wo für alle Menschen total normal war, okay, in diesem Moment, wo dieser Wechsel stattfindet, da sind sowieso unglaublich viele Soldaten auf einmal an einem Ort. Weitaus mehr als nur bei der normalen Sicherung des Tempels. Und dann gebietet er ihnen, Vers 8, und ihr sollt den König im Kreis umgeben, jeder mit seinen Waffen in seiner Hand, und wer in die Reihen eindringt, soll getötet werden. Und ihr sollt beim König sein, wenn er ausgeht und wenn er eingeht. Hier wird einfach so stark deutlich, Jojada, der wusste ganz genau, wie wichtig das mit der Davidslinie ist. Und er selbst erkannte den wahren König Joas an. Und er sorgt jetzt mit allen Mitteln, die er irgendwie hat, dafür, dass dieser König auch auf den Thron kommt. Er sagt denen hier, den Soldaten, geht also nicht nur an die Tore, sondern umgebt den König. Und wenn irgendjemand versucht, durch diese Reihen zu kommen, kurzen Prozess machen, sofort kleiner, umbringen, töten, hier geht es jetzt um alles. Vers 9. Und die Obersten über 100 taten nach allem, was der Priester Jojada geboten hatte. Und sie nahmen jeder seine Männer, die am Sabbat antraten, mit denen, die am Sabbat abtraten, und kamen zum Priester Jojada. Und der Priester gab den Obersten über 100 die Speere und die Schilde, die dem König David gehört hatten, die im Haus des Herrn waren. Und die Läufer stellten sich auf, jeder mit seinen Waffen in seiner Hand, von der rechten Seite des Hauses bis zur linken Seite des Hauses, gegen den Altar und gegen das Haus hin, rings um den König. Jojada gibt diese Anweisung, die Soldaten verstehen das. Und was machen die? Die setzen genau das um. Die machen genau das, weil sie anerkennen, der Joas, der gehört auf den Thron, der gehört dahin. Die nehmen ihre Waffen, die nehmen ihre Posten ein. Und jetzt kommt das Highlight, jetzt kommt das ganz, ganz Große. Vers 12. Und er, der Jojada, führte den Sohn des Königs heraus und setzte ihm die Krone auf und gab ihm das Zeugnis, und sie machten ihn zum König und salbten ihn. Und sie klatschten in die Hände und riefen, es lebe der König. Da war also ein Platz am Tempel, wo aus der Tradition heraus die Könige gekrönt wurden. Und jetzt setzt Jojada dem Joas die Krone hier auf. Dann bekommt er das Zeugnis. Also das Zeugnis ist das Bundesgesetz Gottes gewesen eben. Das mussten die Könige nach 5. Mose 17, die mussten das immer handschriftlich abschreiben, womit sie eben bestätigen, dass sie die Herrschaft, die sie jetzt antreten, unter diesem Gesetz Gottes, unter diesem Bundesgesetz Gottes antreten würden. Da heißt es in 5. Mose 17 eben, dass dieses Gesetz alle Tage bei ihnen eben sei, dass sie alle Tage darin lesen, dass sie es beachten. Also, dass ihre Herrschaft und ihr eigenes Leben von diesem Gesetz Gottes geprägt sein möge, damit final das Königtum Bestand hat und zu Ehre Gottes regiert wird. Und dann heißt es hier, dann jubelten und klatschten sie in die Hände, da waren die Trompeten zu hören und sie riefen es, lebe der König. Und das Spannende ist jetzt, die amtierende Königin, die Athalia, die war ja immer noch auf dem Thron. Aber das Volk Gottes erkennt Joas als den wahren König an. Seht ihr, was hier passiert? Joas, der wurde vor dem Tod bewahrt. 6 Jahre versteckt gehalten. Riesenaufgebot an Soldaten, damit es zur Krönung kommt. Jetzt kommt es hier zur Krönung und das Volk erkennt die Herrschaft an. Ihr Lieben, es gibt Hoffnung für eine gottlose Gesellschaft. Ja, wenn der wahre König, der, der auf den Thron gehört, anerkannt wird. Die sehen hier Joas und sehen und sagen ihm, das ist unser König, der muss auf den Thron, es lebe der König, das bestätigen sie, das erkennen sie hier an. Und hier an dieser Stelle möchte ich dich einmal ganz persönlich fragen, wie sieht es da bei dir aus mit der Anerkennung des Königs? Und wenn du da vielleicht sagst, ich bin zwar fromm groß geworden, ich kenne das alles vom Hören her, aber Jesus ist noch nicht der König meines Lebens, dann bitte ich dich, dass du das heute dingfest machst, weil das so zentral ist, den wahren, den rechtmäßigen König auf den Thron unserer Herzen zu setzen. Ich weiß jetzt, dass ich hier in einer frommen Umgebung bin, dass viele von euch Kinder Gottes sind und trotzdem ist dieser Punkt ganz, ganz zentral. Warum? Und das erlebe ich nämlich immer wieder. Viele wollen Jesus als Retter. Ostern bejahen wir. Ostern ist großartig. Jesus ist gestorben, er ist auferstanden. Halleluja, großartig, toll. Das nehmen wir gerne an. Wir wollen Vergebung unserer Schuld, Vergebung unserer Sünden. Wir wollen, dass Jesus uns vergibt. Niemand will in die Hölle. Aber es ist das eine zu sagen, ich will Jesus als Retter. Es ist etwas anderes zu sagen, ich will Jesus auch als König. Denn wenn Jesus König meines Lebens ist, dann heißt es, dass er regiert, dass er bestimmt, dass er auf dem Thron meines Herzens sitzt. Dass nicht mehr ich bestimme über das, wie ich mein Leben gestalte, wonach ich lebe, sondern ich lebe nach dem, was Gott mir eben sagt und das in seinem Wort. Denn nach dem regiert ja auch Jesus selbst. Das ist ja der Grund, warum die Könige damals dieses Wort, das Bundesgesetz abschreiben mussten. Und Jesus selbst sagt, ich habe das alles erfüllt, ich bringe das alles mit. Ne? Ich selbst bin dieses Wort, um das es geht. Und ich regiere durch meinen Geist, durch dieses Wort eben, weil das so zentral ist. Das heißt, wir können ganz einfach abprüfen bei uns persönlich. Erkenne ich Jesus nur als den Retter meines Lebens an? Oder erkenne ich ihn auch als den König meines Lebens an? Dass er wirklich regiert in meinem Leben. Der Apostel Paulus wusste genau das, deswegen spricht er die Gemeinden immer wieder an und sagt, prüft. Prüft, ob ihr im Glauben seid. Das sagt er gläubigen Gemeinden, das sagt er nicht hier in einem evangelistischen Vortrag. Prüft, ob ihr im Glauben seid. Wie sieht es da aus? Es gibt, liebe Gemeinde, immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder sitzt der Satan, der Widersacher, auf dem Thron oder der lebendige Gott. Römer 6, Vers 16, da heißt es, wisst ihr nicht, dass wen ihr euch darstellt als Sklaven zum Gehorsam, ihr dessen Sklaven seid, dem ihr gehorcht, entweder der Sünde zum Tod oder des Gehorsams zur Gerechtigkeit. Also entweder gehöre ich eben der Sünde, dem Satan, der mich in die Sünde hineinführt, oder ich gehöre eben Jesus Christus, der in mir diesen Gehorsam bewirkt. Entweder sitzt irgendeine Atalia meines Lebens auf dem Thron oder eben Jesus Christus. Und da müssen wir gucken, wie sieht das da bei uns aus? Das ist eine Sache, die müssen wir immer und immer wieder abprüfen. Und da kann es sein, dass man so im Laufe eines Lebens, dass man sagt, ich habe Jesus angenommen, ich habe ihn in mein Herz aufgenommen, aber so der ganze Thron gehört ihm nicht. So ein Teil des Thrones, den will ich für mich behalten. Da weiß ich ganz genau, das ist nicht korrekt, wie ich da lebe. Da wurde ich immer wieder mit konfrontiert, aber trotzdem will ich eben nicht Jesus vollständig die Herrschaft übereignen. Ihr Lieben, es gibt Hoffnung für uns, aber die Hoffnung, die gründet darauf, dass wir die Herrschaft des wahren Königs anerkennen. Und das gilt jetzt nicht nur uns ganz persönlich als Gläubige, sondern das gilt auch der gottlosen Gesellschaft, in der wir leben. Auch für die gottlose Gesellschaft gibt es eben Hoffnung. Doch dafür müssen wir genau das tun, was an Jojada hier tut. Jojada geht hin und präsentiert dem Volk diesen Königssohn. Er sagt, das ist Joas, das ist der wahre König, er gehört auf den Thron und dann krönt er ihn. Und genauso müssen wir hingehen, rausgehen in die Welt und sagen, das ist der wahre König, Jesus Christus, er gehört auf den Thron unserer Herzen. Dass wir das eben sehen und verstehen. Und das ist so kostbar, wie das hier deutlich gemacht wird, wie wichtig das alles eben ist. Na, Jesus will Fülle unseres Lebens geben, er will uns Frieden schenken. Wir kommen da gleich noch zu, wie eben Freude dann im Volk Gottes entsteht. Super, und das will er uns geben in alle Ewigkeit, wenn wir eben den Menschen diesen Retter in Jesus Christus präsentieren. Und auch da nochmal, auch das verschweigen wir so gerne. Wir kommen dann so oft ein bisschen um die Ecke und sagen, Jesus ist der Retter, dann nimm ihn in dein Herz auf, er vergibt dir alle deine Schuld. und vergessen wiederum zu sagen, aber Jesus ist auch der König deines Lebens. Er will dich nicht nur herausreißen aus deiner Sünde, er will dich nicht nur retten, sondern er will dir ein komplett neues Leben schenken unter seinen Anleitungen. Er will König deines Lebens sein. Er will dir alles geben und noch viel mehr. Sich selbst, wir hatten das an Karfreitag in der Predigt, dass er uns alles gegeben hat in Jesus Christus. Mehr gibt es nicht. Und das ist alles, was wir brauchen. Aber genau das müssen wir eben den Menschen präsentieren. Und jetzt wird nochmal deutlich, auch bitte seht die Parallelen hier, wie Jojada ja hingeht und dieses Aufgebot an Soldaten dort an Ort und Stelle platziert und sagt, das ist so wichtig, dass dieser rechtmäßige König auf den Thron kommt. Und da fährt er ein Riesending auf. Das ist nicht etwas, was über Nacht einfach so geschieht. Der geht dahin, der macht sich richtig Mühe, der plant das, der überlegt, der macht sich Gedanken. Und genau das ist das, was wir auch tun müssen. Da ist der Jojada, der nimmt die bewaffneten Soldaten an Ort und Stelle, damit Joas auf den Thron kommt. Und die Waffen, die wir eben haben, damit Jesus auf den Thron der Herzen anderer kommt, ist in erster Linie das Gebet. Und deswegen bitte ich euch da, nehmt das Gebet, ne, und betet die Leute, die Jesus Christus nicht kennen, dass sie zum lebendigen Glauben kommen. Da nicht irgendwie mitzuspielen, zu sagen, ich bete ein, zwei Mal und dann muss Jesus den Rest machen. Nein, dass ich wirklich wie Jojada die Soldaten aufstelle, dass ich meine Gebetswaffe nehme und bete, 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 dass wirklich nichts dorthin durchdringen kann, damit es zur Krönung kommt. Das ist unsere Aufgabe, die wir im Glauben stehen. Also wenn du gerade gesagt hast, Jesus ist der Retter meines Lebens, aber auch der König meines Lebens, dann gilt dir das in ganz besonderer Weise. Für Menschen, die Jesus Christus nicht kennen, zu beten. Darin, liebe Gemeinde, besteht die Hoffnung für die Menschen, selbst inmitten einer so gottlosen Gesellschaft wie der unseren. Und so hoffnungsvoll diese Wahrheit für alle ist, die sie anerkennen, so zerstörend ist diese Wahrheit für diejenigen, die sie nicht anerkennen. Denn es kommt der Tag, da für alle sichtbar werden wird, wer der wahre König ist. Für diejenigen, die Jesus Christus hier auf dieser Erde annehmen, die ihn hier auf Erden als König zujubeln und sagen, das ist der König meines Lebens, wartet die ewige Herrlichkeit. Für diejenigen, die nicht daran glauben, die werden genau dasselbe Schicksal erleben wie eine Athalia. Vers 13. Und als Athalia das Geschrei der Läufer und des Volkes hörte, kamen sie zum Volk in das Haus des Herrn. Und sie sah, und siehe, der König stand auf dem Standort nach dem Brauch, und die Obersten und die Trompeter beim König, und alles Volk des Landes war fröhlich und stieß in die Trompeten. Da zerriss Athalia ihre Kleider und rief, Verschwörung, Verschwörung! Und der Priester Jojada gebot den Obersten über 100, die über das Heer bestellt waren, und sprach zu ihnen, führt sie hinaus außerhalb der Reihen, und wer ihr folgt, den tötet mit dem Schwert. Denn der Priester sprach, sie soll nicht im Haus des Herrn getötet werden. Und sie legten Hand an sie und sie gingen in das Haus des Königs auf dem Weg des Eingangs für die Pferde und sie wurde dort getötet. Athalia stirbt außerhalb des Tempels. Und das ist das, was eben mit allen geschieht, die eben Jesus Christus, den wahren König, nicht auf den Thron ihrer Herzen lassen auf dieser Erde. Die werden außerhalb des himmlischen Tempels, dort wo das Wein und Zähne knirschen ist, dort werden sie eben sterben in alle Ewigkeit. Und dann geht's weiter, Vers 17. Und Jojada schloss einen Bund zwischen dem Herrn und dem König und dem Volk, dass sie das Volk des Herrn sein sollten. Und zwischen dem König und dem Volk. Also für alle, die jetzt diese Herrschaft des Königs anerkannt haben, das sind die einzigen, die jetzt noch da sind. Ne? Es hat geheißen, Athalia und alle, die ihr folgen, die sollen getötet werden. Jetzt stehen alle anderen da, erkennen diesen wahren König an und jetzt schließt Jojada einen Bund zwischen Gott, dem König und dem Volk. Was wir jetzt verstehen müssen, ist das, was hier jetzt geschieht. Das ist kein neuer Bund, der hier entsteht, denn die Bünde in der Bibel, die werden immer einzig und allein von Gott allein geschlossen. Er ergreift die Initiative, niemals von Menschen. Hier an dieser Stelle ist es aber anders. Hier ergreift Jojada den Bund. Also du hast in der Bibel die Bünde, gerade auch der neue Bund in besonderer Weise von Gott geschlossen wurde, sehen wir, wenn Jesus sagt, dies ist der neue Bund in meinem Blut, eben beim Abendmahl. Und dann ist dieser neue Bund, der in Kraft tritt. Da ist das, was Gott eben wirkt. Und jetzt schließt Juliada hier den Bund. Hier handelt es sich also inhaltlich nicht um eine Bundeserneuerung, keinen neuen Bund, sondern um eine Bundesrückbesinnung eher. Also man guckt zurück auf das, was bereits da war, auf den Bund, der bereits geschlossen war. Das heißt, das Volk und der König gründeten jetzt die kommende Königsherrschaft des Joas auf das, was bereits da gewesen ist. Sie rückten den Bund nur wieder ins Zentrum, nach dieser sechsjährigen, gottlosen Schreckensherrschaft der Atalja. Und das, ihr Lieben, ist ja nichts anderes, als was wir im Abendmahl auch tun. Beim Abendmahl schließen wir keinen neuen Bund, sondern wir rücken den Bund immer wieder ins Zentrum. Wir halten uns immer wieder an genau das. Wir schauen immer wieder auf diese Bundesverheißung, die Gott uns gegeben hat. Dies ist der neue Bund in meinem Blut. Daran gedenken wir, wenn wir das Abendmahl feiern. Dann halten wir uns vor Augen, er ist der Retter dieser Welt, aber er ist auch der König dieser Welt, der für mich gestorben ist. Er ist der, der lebt. Er ist der wahre Nachkomme Davids. Der hat uns gerettet und wir gehören ganz ihm. Und was so schön ist hier, bei diesem Bundesschluss, das tut das Volk als Ganzes. Und das führt uns wieder so wunderbar diesen Gedanken der Gemeinde vor Augen, oder? Wo Gott immer wieder deutlich macht, es gibt kein Single-Christsein. Ich lebe meine Nachfolge nicht alleine. Das funktioniert nicht, das geht nicht, sondern als Gemeinde, als Ganzes. Und da wird dieser Bund hier geschlossen. Deswegen kommen wir beim Abendmahl ja auch als Gemeinde zusammen. Und dann feiern wir Abendmahl. Und jetzt sehen wir noch eine ganz praktische Konsequenz dieser Bundeserneuerung. Vers 18 geht's weiter. Da ging alles Volk des Landes in das Haus des Baal und riss es nieder. Seine Altäre und seine Bilder zerschlugen sie ganz und gar. Und Matan, den Priester des Baal, töteten sie vor den Altären. Und der Priester setzte Aufseher über das Haus des Herrn. Diese Bundeserneuerung, die umfasst eben auch die Zerstörung des Baal-Kults. Das ist das, was Atalia in besonderer Weise dort gestartet hatte, beziehungsweise ihre Eltern. Ihre Eltern waren einmal der Ahab, der diesen Naboth, diesen Weinberg des Naboths haben wollte, Isabel, vor der Elia so eine Angst hatte. Das sind ihre Eltern gewesen, die auch diese Baals-Anbetung so gefördert haben. Die Atalia hat einen Baals-Tempel errichtet. Und jetzt, wo diese Atalia tot ist, der wahre König auf dem Thron sitzt, diese Bundeserneuerung stattfindet, da heißt es, da gehen sie hin und zerstören alles, was damit eben zu tun hatte. Und auch das ist wiederum wichtig eben für uns. Wenn wir den wahren König anerkennen, nämlich Jesus Christus, das ist nicht irgendwie nur so ein Lippenbekenntnis, ja, Jesus ist der König meines Lebens, ich gehöre ihm. Nein, ich habe es gerade gesagt, wir haben das Wort, das Gesetz Gottes, das leitet uns an. Und das zeigt uns eben die ganzen Baalstempel unseres Lebens auf. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, das studieren und auf einmal feststellen, da ist noch so ein Baalstempel in meinem Leben. Zerstören, kaputt machen, niederreißen. Das ist das, was wir brauchen. Das ist ja auch das, woran wir dann beim Abendmahl immer wieder gedenken. Dass wir das, oder auch bei der Taufe, das ist ja das zweite Sakrament, was wir haben. Dieses in den Tod hineinführen, dass die Sünde immer wieder gekreuzigt, dass sie getötet eben wird. Dass alle Baalstempel zerstört werden in unserem Leben. Und auch das ist ja das Schöne, wir sind immer noch bei diesem Gedanken, was das Volk hier als Ganzes macht. Da ging alles Volk, Vers 18 heißt es hin, alles Volk des Landes in das Haus des Baals und dann machen die dort alles klein. Und das ist auch für uns wichtig. Wir kennen das, Römer 4, Vers 12, wo es heißt, und ihr habt doch nicht ankämpfend bis aufs Blut gegen die Sünde widerstanden. So sehr sollen wir gegen die ganzen Baalstempel unseres Lebens ankämpfen. Aber die Wahrheit ist, dass wir es oft eben nicht alleine hinbekommen, sondern dass wir einander, Brüder und Schwestern im Glauben brauchen. Und da bitte ich euch da, nehmt euren ganzen Mut da zusammen. Ne? Nehmt glaubensstarke Brüder und Schwestern an eure Seite, dass sie sagen, hier, ich gestatte dir, dass du in mein Leben hineinschaust, wo ich vielleicht die Baalstempel meines Lebens nicht sehe. Und dass du mir dann hilfst, durch Gebet und durch das Ringen mit mir, dass ich davon loskomme von diesen Baalstempels, weil ich weiß das, und da können wir alle zustimmen. Alleine kriegen wir es nicht hin. So oft haben wir es doch schon versucht. So oft haben wir schon versucht, gegen diese Sünde, gegen unseren Unglauben anzukämpfen und sind wieder gescheitert. Und deswegen brauchen wir das. Interessant ist hier jetzt noch, in Vers 14 lesen wir davon, da dass der König, der Joas, dort an diesem Standort stand. Er wurde gekrönt, alle jubeln ihm zu, es lebe der König, aber er regierte noch nicht. Jetzt in Vers 19 heißt es dann weiter: Und er, der Jojada, nahm die Obersten über 100 und die Karier und die Läufer und alles Volk des Landes, und sie führten den König aus dem Haus des Herrn hinab und kamen auf dem Weg des Läufertors in das Haus des Königs. Und jetzt, er setzte sich auf den Thron der Könige. Erst stand er und jetzt setzt er sich hin. Und dieses Setzen des Königs, das macht eben diesen Start der Regierungszeit deutlich. Also dieses Setzen ist kein passives so, jetzt lehne ich mich zur Ruhe, sondern jetzt geht's eben richtig los. Jetzt wird diese Herrschaft angetreten. Und das, ihr Lieben, das ist die Geschichte von Ostern. Jesus ist gestorben, in den Tod gegangen. Und dann ist er auferstanden, in den Himmel aufgefahren. Und dann heißt es im Epheserbrief, Epheser Kapitel 1, Abvers 20, und er, Gott, setzte ihn, Jesus, zu seiner Rechten. Er setzte ihn zu seiner Rechten. In den himmlischen Örtern. Über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen, und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles, jetzt kommt es wieder, der Versammlung gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also wenn wir jetzt hingehen, wie ein Jojada, an diesen Bund gedenken, wenn wir Abendmahl feiern, wenn wir Taufen feiern, dann erinnern wir uns an den Bund Gottes. Dann erkennen wir die Herrschaft des wahren Königs an. Dann zerschlagen wir die Sünde in unserem Leben. Und schließlich dürfen wir uns daran erinnern, dass er selbst, Jesus Christus, sich gesetzt hat. Jetzt regiert er. Liebe Gemeinde, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für uns, es gibt Hoffnung für unsere so gottlose Gesellschaft, wenn wir die Herrschaft des wahren Königs anerkennen und ihn auf den Thron setzen. Und dann heißt es in Vers 20, und alles Volk des Landes freute sich und die Stadt hatte Ruhe. Attalia aber hatten sie im Haus des Königs mit dem Schwert getötet. Und das ist so ein wunderbarer Ausblick eben auf die Ewigkeit. Diese ewige Freude, diese ewige Ruhe, die uns eben bevorsteht, wo wir dankbar für sein dürfen, dass das eben kommt. Und ich glaube, diese doppelte Betonung, die wir hier haben, Vers 16 und Vers 20, zweimal wird hier betont, dass diese Attalia eben getötet wird. Das ist dieser finale Richtspruch, hatten wir Offenbarung 20, wo der Satan, ne, wo der Tod alles eben in die Hölle geworfen wird, diese ewige Zerstörung, die eben folgen wird. Das ist diese doppelte Bestätigung, die wir hier jetzt finden. Das steht, das ist fest. Attalia ist ein für alle Mal besiegt. So wie eben der Teufel ebenfalls ein für alle Mal besiegt wurde. Am Kreuz auf Golgatha, dort, wo Gott Gericht gesprochen hatte und das Gericht eben nicht mehr uns trifft, sondern seinen Sohn getroffen hat. Und dann werden wir in diese ewige Ruhe eingehen, wenn wir das im Glauben annehmen. Ewige Freude. Liebe Gemeinde, wir könnten hier einen Punkt setzen, allerdings habe ich noch einen ganz kurzen, dritten und letzten Predigtpunkt mitgebracht, weil wenn wir hier stoppen würden, dann hätten wir ein teils verdrehtes Bild über den Joas. Ein dritter und letzter Punkt, es gibt Hoffnung, solange Gottes Einfluss bestehen bleibt. Das ist jetzt nochmal ganz wichtig. Wir gehen in die ersten drei Verse aus Kapitel 12. Da heißt es, 7 Jahre war jetzt dieser Joas alt, als er König wurde. Das war, wann? Im 7. Jahr Jehus. Da wurde er König. Und er regierte 40 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Zibia von Beerseba. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada ihn unterwies. Das ist nochmal ganz interessant. Joas ist einer der besseren Könige vom Volk Juda gewesen. Und dann bekommt er diese Auszeichnung hier, Vers 2. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Was jetzt allerdings spannend ist, das ganze Kapitel 12 berichtet jetzt nur noch davon, wie gottlos und verdorben der Joas seine Regierung fortsetzt. In Vers 4 heißt es direkt, dass die Höhen nicht wichen. Die Höhen, kurzer Exkurs, wissen wir noch, das sind diese Anbetungsstätten gewesen, irgendwelcher Götzenverehrungen. Also da war der Glaube damals eben da von den Baalsanbetern zum Beispiel oder wo die Aschera angebetet wurde. Wenn man auf irgendwelchen Höhen, ob selbst erbaut oder natürliche Höhen, dort anbetet, dann ist man eben physisch dadurch, aber auch geistlich dem Gott, an dem man dann glaubt, eben näher. Das war der Gedanke. Das Volk hatte allerdings einen ganz klaren Ort gesetzt bekommen, wo sie anbeten sollten. Das war in Jerusalem. Und hier heißt es also, die Höhen wichen nicht. Das heißt, dieser Ort der Anbetung, der fand am falschen Platz statt. Da hat Joas sich nicht drum gekümmert. Dann lesen wir davon in diesem Kapitel, Joas hat 30 Jahre regiert und den Tempel nicht renoviert. Wir wissen, er war diese 6 Jahre im Tempel als kleiner Junge, der hat das ganze Baufällige sicher gesehen. 124 Jahre war der Tempel Gottes mittlerweile alt, da war einiges zu tun. Und dann heißt es in diesem Kapitel, und er hat noch nichts gemacht. Und es geht nur so ganz langsam voran. Und dann gibt er erst den Auftrag den Priestern und das wird nicht so richtig etwas. Also da ist diese Nachlässigkeit von ihm da. Und ganz am Schluss heißt es über ihn, ab Vers 20, da kommt der Hasasiel, das ist ein anderer König, der will das Südreich Juda angreifen. Und dann geht Joas einfach hin und sagt sich, ich vertraue dem lebendigen Gott nicht. Ich versuche mir, die Gunst des Königs zu erkaufen, nimmt die heiligen Tempelschätze und erkauft sich die Gunst dieses Königs. Hier in 2. Könige wird das Ganze, was Joas tut, noch recht objektiv beschrieben. Lest das mal nach in 2. Chronikerbuch, dieselbe Geschichte. Da wird er richtig zerrissen, da wird er richtig auseinandergenommen vom Autor. Wie passt das jetzt mit diesem qualifizierten Lob aus Vers 2, eben aus Vers 3 zusammen? Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn. Hier gibt es eine Einschränkung. Er tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada ihn unterwies. Und das müssen wir jetzt verstehen. Wir stehen als Menschen immer unter einem Einfluss. Den können wir uns nicht entziehen. Du kannst dich mit Leuten umgeben, die dich aufbauen. Du kannst dich mit Leuten umgeben, die dich immer wieder runterdrücken. Du kannst dich in der Nachfolge mit Leuten umgeben, die dir den Glauben immer wieder madig reden und sagen, das ist alles Quatsch, das machen sowieso alle verkehrt und falsch und da ist die Gesetzlichkeit und Gemeinde ist sowieso verdorben. Und du kannst dich mit Leuten umgeben, die dir die Schönheit Christi präsentieren und sagen, wie wunderbar es ist, Christus nachzufolgen, obwohl wir so sehr immer wieder mit unserer Verdorbenheit, mit unserer Sünde zu kämpfen haben. Du kannst dich mit Leuten umgeben, die immer wieder nur Ängste und Zweifel streuen und mit Leuten eben, die dir Worte des Glaubens zusprechen. Nur bitte, unterschätzt da niemals den Einfluss, den Menschen dieser Welt auf euch haben. Aber nicht nur Menschen, sondern auch Dinge. Es können die Bücher sein, die wir lesen, es können die Filme sein, die wir schauen, es kann der Podcast sein. Wir haben immer einen Einfluss, der auf uns niederprasselt. Und bei Joas lief alles gut. Es lief alles gut, solange der Priester da war. Es lief alles gut, solange Jojada da war. Solange er unter dem Einfluss Gottes stand. Solange tat er, was recht war in den Augen des Herrn. In Kapitel 11 sehen wir, wie Jojada das gemacht hat, wie er ihn angeleitet hatte. Wie er das Gesetz immer wieder ins Zentrum gestellt, ihm vor Augen gemalt hatte. Wie er eben dafür gesorgt hat, dass die Feinde eben bei dieser Krönung nicht durch diese Soldatenreihen hindurchdringen konnten. Also wie er eben beschützt wurde, auch das sehen wir. Und wie er immer wieder erinnert an den Bund Gottes. Und das sind eben die Dinge, die im Gottesdienst in besonderer Weise stattfinden. Hier geschieht der Haupteinfluss, den Gott auf uns ausüben möchte. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada ihn unterwies. Und diese Unterweisung, wenn diese Unterweisung weg ist, dieser Einfluss, egal aus welchem Grund, da wird es bergab gehen. Weil die Ataljas dieser Welt kommen, die werden uns immer wieder angreifen. Da sind die Hasasiels, diese falschen Könige. Und wenn wir dann versuchen, da nachzugeben und nicht mehr vertrauen, da wird es bergab gehen. Wie bei Joas. Deswegen bitte ich dich, achte darauf, dass der Einfluss Gottes immer größer in deinem Leben ist als der Einfluss dieser Welt. Und schließlich, und deshalb ganz besonders nochmal dieser Zusatz dieser Verse, müssen wir eben sehen, der Joas, das ist am Ende ein enttäuschender König gewesen. Und das gilt für alle Könige dieser Welt. Am Ende besteht wahre Hoffnung allein in dem, dass wir unsere Hoffnung, unser Vertrauen auf den wahren König setzen, Jesus Christus. Joas war nur ein Bild auf Jesus, aber dieses Bild war eben begrenzt und somit auch die Hoffnung. Am Ende konnte auch an Joas nicht dafür sorgen, dass das Gericht Gottes in Kapitel 17 hereinbricht. Und nochmal, das ist die Geschichte von Ostern. Wir haben Hoffnung und das Gericht Gottes wird über uns, die wir glauben, die wir Jesus Christus auf den Thron stellen, nicht mehr hereinbrechen. Das ist die Hoffnung, in der wir leben. Ihr Lieben, ich habe damit begonnen, dass wir in einer durch und durch verdorbenen und gottlosen Welt leben. Und doch gibt es Hoffnung für unsere gottlose Gesellschaft, weil die Davidslinie besteht und das in alle Ewigkeit. Wenn eben der wahre König Jesus Christus auf dem Thron unserer Herzen sitzt und wenn wir beständig unter diesem Einfluss Gottes stehen. Amen.